Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute zu dem Thema sanfte Hände, starkes Mindset, der Erfolgsfaktor Mindset im Beruf einer Kinderkrankenschwester mit meiner Schwester Lena.
Hallo.
Und zwar fangen wir natürlich immer an mit einem Eisbrecher. Was ist denn dein Lieblingsbuch?
Mein Lieblingsbuch ist von, oh, ich kann es gar nicht aussprechen, aber es heißt auf jeden Fall, du musst nicht von allen gemocht werden. Ja, und da geht es ganz grob gesagt einfach nur darum, dass ein junger Mann sich mit einem Philosophen unterhält und den ganz viele Fragen über das Leben stellt, über den Sinn des Lebens, wie es so ist, ja, sich von den Gedanken anderer Leute oder von Meinungen anderer Leute leiten zu lassen. Und da wird er quasi so ein bisschen aufgeklärt. Und das ist eigentlich, ja, ganz gut hinaus.
Wir haben es auch nochmal vorab gegoogelt. Ikiro Kishimi oder so. Ich wage mich jetzt mal dran, ist der Name. Und ja, ich muss sagen, es klingt auch wirklich sehr interessant. Und generell so Mindset-Bücher sind ja sowieso immer super spannend. So viel dazu. Jetzt kommen wir natürlich zu dem Wichtigsten. Ich glaube, der ein oder andere sollte schon wissen, aber nichtsdestotrotz, was sind denn so die Aufgaben einer Kinderkrankenschwester?
Also meine Aufgaben, man kann es noch so unterteilen, ich bin ja auf einer Intensivstation tätig für Früh- und Neugeborene und da sind die Aufgaben natürlich nochmal anders wie auf einer, ich sag mal, normal, also auf einer peripheren Station.
Was heißt peripher? Wir reden hier mit, du redest mit Anfängern.
Ja, von einer Normalstation, also die
Okay.
nicht intensivpflichtig sind.
Ah, okay.
Genau. Und vom Ding her aber auf jeden Fall schon das Gleiche. Also ich kümmere mich um die Frühgeborenen. Versorgt diese sowohl pflegerisch als auch medizinisch, zieht Medikamente auf. Man hat auch viel Organisatorisches zu tun, alleine auch schon durch die ganze Dokumentation, die man machen muss. Und natürlich auch ganz, ganz viel Elternarbeit, eben weil ja, die Kinder liegen lange bei uns, demnach auch die Eltern, ist, ja, eine schwierige Situation für die. Und da sind wir natürlich auch da.
Wie alt sind dann so die Kinder, die du betreust?
Also eigentlich ab dem Zeitpunkt der Geburt. Und wir nehmen Kinder auf ab der 24. Schwangerschaftswoche. In der Regel gibt es ja 40 Schwangerschaftswochen. Und genau, wir nehmen, wie gesagt, ab der 24. Woche auf. Und dann, ja, also sie sind
Okay.
eigentlich null. Sie sind 0 Jahre.
Ja, nur dass man mal ein Gefühl bekommt. Ich hatte ja auch schon letztes Jahr, Weihnachten war das, glaube ich, das Vergnügen, mal mit Mama vorbeizukommen. Also da waren die ja wirklich sehr, sehr, sehr klein. Also es ist wirklich faszinierend, das schon mal vorab, faszinierender Beruf und auch super interessante Aufgaben. Wahrscheinlich auch, weil es einfach so anders ist als bei mir. Steigen wir mal direkt ein. Darum soll es ja auch hauptsächlich gehen. Mindset und natürlich Deep Talk. Was würdest du beschreiben oder was erlebst du tagtäglich, sind die Herausforderungen in deinem Job?
Ja, generell zum einen natürlich der Umgang mit diesen schwerkranken Kindern. Also wir haben auch Kindern, die natürlich jetzt nicht sterbenskrank sind, muss man auch sagen, die sind einfach dann nur zu früh gekommen, brauchen ein bisschen Atemunterstützung und das war's dann so mäßig. Aber wir haben natürlich auch Kinder, wo schon die Prognose, wenn die auf die Welt kommen, einfach wirklich nicht gut aussieht. Und dann begleitet man die halt dabei. Das ist schon so eine mit der größten Herausforderungen. Und natürlich auch, dass man in diesem Beruf nicht immer seine eigenen Werte vertreten kann. Das zeigt sich aber, finde ich, meistens eher mit der Jahre der Erfahrungen, mit den Jahren der Erfahrung, so. Weil je mehr Wissen du natürlich hast, desto andere Werte hast du, finde ich. So, und wenn du merkst, boah, da sind jetzt irgendwie Eltern, das Kind, ja, soll irgendwie auf die Welt kommen mit 23 plus XY Wochen und du weißt, ja, das ist schon hart eigentlich, weil wir auch
Kurz,
ab der.
nee, sorry, kurze Unterbrechung. Wann ist es ein Frühchen oder kannst du es vielleicht für uns nochmal so
Unter
darstellen?
der 36. Schwangerschaftswoche zählt es als Frühchen.
Okay, und wann ist so kritisch? Also, wann kann man sagen, gibt es so einen
Boah,
kritischen
das.
Bereich?
Also je jünger diese Frühchen sind, ist es natürlich kritischer.
Okay. Also 24. Woche ist schon
Das ist so das Jüngste, was wir einfach behandeln und das
krass.
ist halt
Kritisch, ey.
kritisch, ja. Und
Okay.
je älter das quasi die Woche voranschreitet, desto weniger kritisch wird es, würde ich jetzt mal so behaupten. Aber wo war ich jetzt genau? Und wenn man da halt erfährt, dass die Eltern zum Beispiel in der 23 plus XY-Woche drohen, dieses Kind auf die Welt bringen zu müssen und sagen, sie wollen, dass alles gemacht wird, natürlich steht man da auch irgendwie hinter und es ist auch eine absolut schwere Entscheidung und ich wüsste nicht, wie ich in diesem Moment selber entscheiden würde. Mhm. Aber es ist halt, ja, du musst halt, wenn die Eltern das wollen, dann machst du das natürlich. Mhm. So, auch wenn du eine andere Meinung hast, egal was für eine Meinung du hast, oder wenn, kann ja auch in die andere Richtung sein, dass Eltern sagen, boah, sie wollen gar nichts mehr machen und du selber denkst dir, ach Mensch, gibt's doch eine Chance. Also, das kann ja in die oder in die Richtung sein und du musst halt einfach, es richtet sich nach den Eltern. Mhm. Dass du halt dann krass da dich so hinterhängst. Und ja, es ist auch, glaube ich, wenn man in einem System arbeitet, wo viel auch eingespart wird, das merken wir natürlich in der Pflege direkt, wenn irgendwie Spritzen von einem anderen Hersteller kommen oder whatever, wo man sich auch schon so merkt, man, es ist schon schade, dass gerade in so einem Bereich, der so essentiell wichtig ist, solche Einsparungen erfolgen.
Ja.
Dann ist das schon auch nicht so cool, einfach auch zu wissen, wie krass oder welche Verantwortung man eigentlich hat.
Ja, auch welche Auswirkungen,
so,
ne?
Ja, das ist so die Herausforderung. Und natürlich ist es ein Frauenberuf.
Mhm.
Das ist auch nochmal eine Herausforderung. Also man merkt schon, wenn man so ein, zwei Männer irgendwie mit im Team hat oder auch von den Ärzten, wenn der männliche Arzt gerade Dienst hat, das ist schon eine ganz andere Dynamik.
Ja, ist auch einfach so, muss man auch nicht... Ja. Nicht drüber reden oder irgendwie als Tabuthema behandeln, ist einfach so, ja.
Ja, das ist so.
Okay, also es ist wirklich, wie gesagt, das ist so krass einfach mit diesen Lebewesen, weil man weiß ja auch, oder so stelle ich es mir vor, da hängt eine Familie dran, da hängt Liebe dran. Manche Menschen haben endlich ihr Wunsch, das ist ja auch so ein Ziel in der Gesellschaft, endlich ihr Baby zu bekommen, eine Familie zu gründen und das dann alles zu sehen, auch wenn es dir nicht so gut geht und so. Also allein, wenn ich mir das vorstelle, könnte ich schon anfangen zu halten, bin ich schon involviert.
Ja, das stimmt. Wobei viele sagen ja auch, das ist alleine schon das auf die Waage zu stellen, macht man ja eigentlich nicht, aber dass manche von meinen Freundinnen, die arbeiten ja auch mit älteren Leuten und wenn da halt natürlich so ein kleiner Opi irgendwie verstirbt, der hinterlässt halt einen riesigen Block im Leben. So, der hat natürlich Jahre schon gelebt und bei Kindern... Die haben ja nicht gelebt. Also die sind im Bauch, aber die haben jetzt noch keine, du weißt nicht, wie die vom Charakter sind, du hast noch nie mit denen geredet. Da sagen ja manche auch, das ist dann schon schlimmer, sag ich mal, wenn jetzt irgendwie jemand Älteres verstirbt. Aber eben, wie du sagst, dieser Wunsch, wir hatten ja auch schon mal Familien natürlich, die haben irgendwie seit 17 Jahren oder so einen Kinderwunsch, kriegen dann ein Kind und das verstirbt dann. So, und da muss man sich halt von distanzieren, das ist natürlich auch eine sehr, sehr große Herausforderung, diese Distanz einfach zu bewahren. So.
Ja.
Und das habe ich auch gemerkt, das hast du ja auch schon mal erzählt, wo Papa gestorben ist.
Mhm.
Wo du einfach dann, auf einmal, wenn dein Vater stirbt, bist du selber dieser Angehörige, mit dem dann gesprochen wird, so, ihr Vater, ne, sie können jetzt das machen oder sie werden dann palliativ gefahren, also werden dann, ja, sterben in der nächsten Zeit. Und dann sitzt du da und denkst dir so,
ja.
Shit. Jetzt wurden die Rollen getauscht. Und davor, zwei, drei Monate oder was, war ich dann diejenige, die dabei saß bei den Ärzten, wo wir der Mutter gesagt haben, ihr Kind wird sterben. Und das ist halt schon krass, wenn man selber erstmal checkt, wie es eigentlich ist.
Ja.
Und da habe ich auch zum ersten Mal, man weiß, wie wichtig so Pflegekräfte sind, aber da, was so die Empathie angeht, habe ich zum ersten Mal gemerkt, wie krass wichtig irgendwie diese Position ist, die wir haben als Krankenschwestern. Weil da ja auch eine Krankenschwester war, die hat uns dann irgendwie Essen gebracht, weil Papa was essen wollte und hat uns da übelst versorgt und das war einfach so dieser helle Funken an diesem dunklen Himmel und das war wirklich krass, ja. Und diese Distanz musst du einfach haben, weil danach, ich bin ja relativ schnell wieder arbeiten gegangen und dann hatten wir auch eine Woche, wo wirklich viele, viele Kinder verstorben sind. Und da hatte ich diese Distanz nicht mehr und da bin ich zu Bruch gegangen.
Ja.
Also das hat wirklich mich mental und psychisch extrem mitgenommen, dass ich ja auch Pause machen musste von diesem Beruf, einfach nur, weil diese Distanz nicht da war.
Ja.
Und das ist super, super wichtig.
Ja, ja, du sprichst es gerade an. Ich meine, das Thema Papa zum Beispiel involviert mich ja auch. Ich weiß noch, wo wir die eine Krankenschwester umarmt haben. Oder alt. Ich weiß
gar nicht, wer das war. Meine Mutter,
meine
Freundin.
Okay, andersrum.
Ja.
Ja, da, ich kannte die gar nicht, ich habe die einfach mit umarmt.
Ja.
Also das war wirklich, da war ich auch super dankbar für jedes nette Wort, wenn man wusste, Papa ist in guten Händen. Das,
wie viel Halt die haben
im Leben.
Ich meine, das hast du bei Freunden auch.
Ja.
Aber Was soll, also ja. Selbst ich wüsste jetzt nicht mehr, wenn mir jemand sagt, jo, mein Vater stirbt gleich, was ich da richtig sagen ja. wollte, obwohl ich es durchlebt habe.
Ja.
Und man versucht dann immer so zu helfen und viel zu sagen, aber das bringt der Person halt nichts. Mm-mm. Und bei Pflegekräften, die halt, also die kennen oder haben unseren Vater jetzt, sag ich mal, gekannt, um es jetzt mal auf uns zu projizieren, du musst dir nichts erklären.
Ja.
Die haben selber einen Plan, wie schlecht es dem geht oder in was für einer Situation die bist. Und die sind natürlich auch super professionell. So.
Ja.
Also es ist, ich kann es gar nicht beschreiben, inwiefern ich das meine, professionell, aber...
Ja, ja, nee, ich verstehe schon. Würdest du sagen, dass, wenn dir eben bewusst wurde, gerade jetzt durch unseren Fall, wie wichtig diese Rolle der Krankenschwestern ist oder Kinderkrankenschwester, ich werfe da jetzt mal alle in den Topf, wenn ich das darf, ist dann auch der Druck gestiegen, dass du irgendwie das Gefühl hattest, du weißt jetzt auf einmal, was auf dir lastet, dass sich die Familie an dich klammert oder so? War das so? Oder?
Nach dem Tod von Papa?
Hm.
Ja, also ich hatte auf jeden Fall, es war eine Mama, die hat damals Zwillinge bekommen und da hatte ich schon das Gefühl, ich muss jetzt irgendwie dahin, weil ich weiß, wie es ihm geht. Klar sagen viele, oh, wir wissen, wie es ihm geht, ne, so ein bisschen floskelmäßig, aber fühlen tut es halt keiner.
Ja.
Oder, ne? Und wenn du halt selber das drei Monate vorher irgendwie durchlebt hast, so wie ich jetzt, hatte ich schon so das Gefühl, ja, ich muss da jetzt hin und ich weiß, wie es ihr geht und das muss ich ihr auch jetzt zeigen und mit ihr darüber sprechen und sie aufnehmen und ich bin ja auch, als das Kind schon verstorben war, nochmal ins Krankenhaus gefahren, weil sie ja eben noch ein anderes Zwillingskind hatte und habe sie besucht und mit ihr geredet dafür und das tat ihr auch unglaublich gut und ich bereue das auch keine Sekunde, aber es ist schon, ich will es heute nicht mehr machen. Also in meiner privaten, freien Zeit dahin fahren.
Aber
ja.
Du kannst es auch irgendwann, also irgendwo ist ja auch die Grenze, so, ja, weil sonst... Genau.
Und es ist halt auch super wichtig, also jetzt zum Umgang mal damit, um mal darauf zu kommen. Ich habe irgendwann angefangen, mir bewusst Zeit dafür einzuräumen, wenn irgendwie kritische Fälle sind, dass ich sage, okay, ich fahre jetzt nach der Schicht nach Hause, ich habe einen kleinen Fahrtweg, deswegen geht das in dem Fall ganz gut, dass ich sage, okay, ich nutze diese Fahrt jetzt, um darüber nachzudenken, irgendwie, keine Ahnung, Gefühle nochmal aufkommen zu lassen, falls solche sind. Ja, und nehme mir, wie gesagt, bewusst Zeit. Oder wenn ich zu Hause bin und ich merke, okay, ich muss gerade an dieses Kind denken oder an diese Familie, dass ich mir auch, keine Ahnung, meistens mache ich mir irgendwie unterschiedlich ein Lied an, dass dann so meine Zeit quasi abläuft und denke darüber nach, gucke, okay, was habe ich jetzt, habe ich überhaupt Gefühle oder Emotionen gerade in mir und versuche dann so ein bisschen, ja, zu akzeptieren.
Ja.
Also sie nur wegzubrechen, zum Beispiel jetzt, wenn es Trauer wäre, bringt halt nichts. Also wenn du Gegendruck erzeugt Druck oder so, ach ja, das merke ich schon, dann kommt es immer wieder hoch.
Ja.
Und deswegen auf der Autofahrt irgendein Lied anmachen, drüber nachdenken, von mir aus auch heulen.
Ja, das aber, muss raus, ja.
Ja, oder halt mal mit dem Team reden. Also das ist auch... essentiell, eigentlich. Okay. Also wir nehmen uns auch mal in den Arm oder haben auch irgendwelche Fallbesprechungen.
Schön.
Das ist schon wichtig, dass man auch ein gutes Team hat, dass man darauf auch guckt.
Ja, das glaube ich. Wurdet ihr eigentlich auch in der Ausbildung psychisch darauf vorbereitet? Also hat man da irgendwie sowas?
Nee.
Das ist krass.
Nee. Also du hast viel Anatomie, viel über den menschlichen Körper an Wissen. Aber also wir hatten schon so dieses Tod und Sterben war schon ein Thema. Mehr so bezogen darauf, was die Angehörigen mitmachen. So die Phasen des Trauerns gibt's ja auch ganz viel. Aber wie du selber damit umgehst, ja, haben wir bestimmt mal angeschnitten. Also das ist auch schon 10 Jahre das Gefühl wieder her. Aber wir haben es nie, also nicht, dass ich mich erinnern könnte.
Ja.
So. Also du kannst es natürlich dann auf dich auch anwenden, gerade diese Phasen des Trauerns. Dass du dann weißt, ah, ich bin jetzt in Phase 1, geil, jetzt bin ich in Phase 2. Aber bringt dir halt nichts in dem Moment. Also du musst, und das wirst du auch, glaube ich, erst, wenn du deinen ersten Toten hattest, dann erfahren, wie du damit am besten umgehst.
Ja.
So, also wenn du es natürlich privat schon hattest, dann weißt du es ja ungefähr. Aber wir hatten ja, oder ich hatte ja gar nicht so die Berührungspunkte damit. Das erfährst du wirklich erst dann, wenn es soweit ist, ja.
Ja, krass. Also wirklich, Hut ab, ich habe so Respekt vor diesem Job. Gerade weil ich jetzt, also wenn ich jetzt auf mich gucke, ich bin noch eine emotionale Person und wenn ich jetzt meine Excel-Tabelle habe in meinem Hauptjob oder da irgendwas schief geht, klar, es ist ärgerlich, wenn Prozesse ineffizient sind, das ist ärgerlich. Aber dieses menschlicher, klar, zwischenmenschlich, all das, aber dass man irgendwie jemanden betreut, dem Liebe gibt, der stirbt vielleicht, die Angehörigen sehen, wenn die weinen. Also ich kann mir das, also das ist wirklich krass und das ist so, ich habe da so Respekt vor. Und dann noch mit der Entlohnung, dass da der Staat, wie auch immer, ich will jetzt auch gar nicht hier politisch werden, ja, nicht da irgendwie Wertschätzung entgegenbringt oder auch wirklich mit dem Gehalt. Es ist einfach so, wir brauchen alle Geld, wir würden alle die Miete zahlen, wie auch immer, beziehungsweise müssen die Miete zahlen. Das, ja,
man
das
verdient
ist schon,
ja gar nicht wenig.
Ja.
Das ist ja auch mal so ein Thema, aber halt für das, was du machst,
ja,
ist es halt wenig.
Ja.
So, also ja, das ist schon.
Das ist verrückt. Ja. Das ist wirklich verrückt. Du hattest ja schon kurz angeschnitten, wie du damit umgehst, mit der Autofahrt, um eben die Emotionen rauszulassen, dass du dir da wirklich so einen, sag ich mal, Plan machst. Ich meine, Emotionen, Gefühle kann man selten planen, aber im Endeffekt finde ich schon mal gut, dass man ja sich dafür bewusst Zeit nimmt, um das rauszulassen, damit man das eben nicht in den Alltag mit integriert, wie auch immer. Hast du noch so ein paar Tipps, wie du gelernt oder wie du mittlerweile damit umgehst, so Strategien für dich? Beispielsweise, oder ja, bei dir ist ja auch schon mal jemand gestorben, ne? Wie war das?
Auf
oder?
Der Arbeit?
Ja.
Ja, also früher habe ich mal das mit Sport probiert. Ich bin absolut nicht im Game, dass ich Sport mache, um dann umzugehen.
Ja.
Ich glaube, Sport macht mich meistens halt eher noch trauriger, wenn man so Kraft aufwendet dann irgendwie. Und dann, ja, könnte ich heulen, dann sitze ich da im Gym und heule. Weiß ich auch nicht.
Ja.
Aber nee, halt wirklich dieses bewusste Zeit nehmen und mit dem Auto, das mache ich ganz, ganz viel.
Einmal mal voll tanken und los.
Nee, auf dem Weg nach Hause.
Ja,
das ist ja die,
ja,
also die zeitnahste Zeit, in der ich darüber nachdenken kann.
Ja.
Dann natürlich viel mit dem Team drüber rede. Ich habe schon so, jeder aus dem Team ist auch anders. Also ich brauche nicht zu jedem kommen und sagen, boah, kannst du mich jetzt mal hier kurz ein bisschen aufmuntern? Es gibt schon Leute, die checken, dass dir das nahe geht. Und dann, wir hatten einmal ein Kind, was bei mir gestorben ist. Und also das ist nicht in meiner Schicht gestorben, ich habe es einen Tag vorher betreut und da waren schon so ein paar Sachen auch mit den Ärzten, wo man sich natürlich denkt, so, ach Mensch, war das jetzt meine Schuld? Also nicht meine Schuld, aber hätte ich was ändern können, hätte ich was besser machen können. Und es fragen sich selbst die erfahrensten Schwestern noch, wo sie sich denken, boah, hätte ich das daran schon merken können, dass es dem Kind schlecht geht, hätte ich das schon, dies, das. Das fragt man sich immer. Und das ist auch super schwierig, dass du selber einfach verstehst, nein, ich habe alles richtig gemacht,
ja,
vom Kopf her. Nee, aber dann war das eben auch so ein Moment und ich war, also ich musste mich zurückhalten, jetzt nicht in Tränen auszubrechen. Und dann nach der Übergabe bin ich direkt ins Zimmer gegangen, in ein Zimmer und habe geheult.
Glaube ich.
Weil ich dachte, scheiße, daran hätte man das erkennen können und so und so und so. Was in dem Fall nicht so war, weil das war eh eine infauste Prognose. Also man, ne? Aber dann kam auch eine Kollegin rein. Ich hatte gerade diesen Platz abgerüstet von diesem Kind und sauber gemacht, wo das vorher gelegen ist. Und sie kam einfach nur an, guckte mich an und meinte, brauchst du eine Umarmung? Ja, und dann haben wir uns in den Arm genommen.
Schön.
Und dann, also es war wirklich, also sie könnte auch meine Mutter sein. Deswegen ist es, glaube ich, eh nochmal so dieses, sie hat so vielleicht so Tochtergefühle und so ein bisschen Mama-Gefühle. Aber ja, trotzdem. Also das war schon gut und viele in dem Team sind einfach, dass man darüber reden will.
Ja, oh Mann, aber schön. Nicht ohne mein Team.
Ja, genau. Aber sonst habe ich eigentlich keine Methoden. Also man muss es wirklich für sich herausfinden. Das sind so meine...
Ja, ja, cool.
Ja.
Was hättest du denn gerne vorher gewusst? Oder gibt es was du gerne vorher gewusst hättest? Ich meine, wie lange machst du das jetzt schon?
Ich bin seit 2018 fertig mit der Ausbildung.
Krass. Ja.
Krass. Also vor 10 Jahren halt.
Gott, muss ich mir doch sagen können, 10 Jahre. Also du bist ja schon eine sehr erfahrene Kinderkrankenschwester. Hattest du jetzt, ja, wie gesagt, Dinge, die du gern gewusst hättest, also vor 10 Jahren?
um nochmal darauf zurückzukommen, auf das Thema Distanz. Ich hätte gerne gewusst, wie wichtig Distanz ist. Und das sagte jeder. Aber du bist so, ja, Distanz, ich habe ja Distanz, ich habe ja Distanz, aber das ist mir, da denke ich mir schon so, ja, das hätte ich gerne früher gewusst. Und zu wissen, wirklich wie viel Verantwortung. Also man weiß das, man kriegt in der Ausbildung leider gar nicht so mit, weil erst so im dritten Lehrjahr fängt es so an, dass du so deinen eigenen Bereich hast. Und dann, darfst du so alles planen. Ganz aufregend, aber trotzdem hast du nicht die Verantwortung. Also du, da geht es eher so um Abläufe, das Gefühl. Aber so die richtige Verantwortung hat immer noch die examinierte Schwester oder der Pfleger dann in dem Moment, weil du bist ja immer noch Schüler. Und dann stehst du irgendwann nach der Ausbildung da und denkst dir, geil, jetzt stehe ich hier, habe meine zwei Kinder eh auf Intensiv. Und Intensiv ist ja eh nochmal ein ganz anderer Schlag irgendwie so. Und dann stehst du da und du bist so, krass, ich habe jetzt wirklich Verantwortung für dieses Kind, für diese Kinder. Und es ist gerade auch so, gerade was so Infektion angeht bei Frühgeborenen, ist es ja ein ganz großes Thema. Und ich bin der erste Mensch, in der Regel, der bemerkt, oder bemerken müsste, wenn es dem Kind schlecht geht oder anfängt, schlecht zu werden. Es kann schon das Kleinste sein, wie zum Beispiel die Haut verändert sich. Wenn das Kind nicht mehr so rosig ist oder ein bisschen marmorierte Haut hat. Das kann schon ein Anzeichen sein. Also du
Krass.
musst super viel beobachten. Und wenn du zum Beispiel auch Informationen vergisst, sage ich jetzt mal, weiterzugeben, klar, ich bin nie die einzige Person, die irgendwas über das Kind weiß. Es gibt ja auch noch Ärzte. Es wird ja alles aufgeschrieben in die Anamnese. Aber ja, weiß ich nicht. Wenn man so kleine Informationen irgendwie nicht weitergibt, dann ist es halt wie stille Post. Dann kommt am Ende gar nichts raus oder halt was Falsches. Und das hätte ich, also wirklich dieses kranke Bewusstsein dafür hätte ich gerne mal gehabt. Und auch halt, wie nah man an den Familien dran ist. So, gerade bei Intensiv hatte ich in der Ausbildung nicht viel. Das ist nur ein kurzer Einsatz. Und wenn du halt irgendwie Kinder hast, die wirklich, boah, wir hatten einmal eine, die lag von Mai bis fast Januar bei uns. Oder Januar, Februar. Und da bist du halt echt lange dran. Und dann fangen natürlich die Eltern, gerade auch wenn sie in deinem Alter sind, Mitte 20, und dann siehst du die, ist erstmal schon mal weird, weil ich sieht's ja sonst keine Leute, die in meinem Alter sind, so mäßig. Und dann bieten die dir irgendwann schon das Du an. Und du bist so, nee. Weil das ist halt so die einzige Distanz, die du
Ja,
hast, dass du
stimmt.
die siehst.
Ja.
Das ist immer so diese,
Auch für dich vor allem, ne? Nicht für
ja.
die,
Ach, wenn die
aber
mich duzen, das finde
ja,
ich eigentlich
aber
nicht
auch
so
für
schlimm.
dich.
Kann ich auch verstehen, dass die einen duzen wollen.
Ja.
Ist für die auch bestimmt einfacher, so vom Wohlbefinden her, aber nee. Ich sag dann auch,
Krass.
nee, sie. In einem Fall habe ich es mal gemacht, dass wir die geduzt haben, natürlich. Den hat man aber jetzt auch noch immer noch Kontakt. Aber nee, das ist so diese einzige Distanz. Gerade wenn du nicht weißt, wie das irgendwie ausgeht. So.
Ich meine, mir fällt auch gerade auf oder wird gerade bewusst, weil du es ja angesprochen hast, du bist die erste Person, die, sage ich mal, dem Kind sehr nahe ist oder erste Fachperson, wie auch immer. Du bist aber auch dann, würde ich so sehen, die erste Person. Also für die Eltern ist das vielleicht meistens das erste Mal, dass die ein Baby haben oder das erste Mal bei dem Baby dann. Und dann kennen die ihren Menschen selber nicht mal, ihr Baby, und dann bist du da auch noch mal die erste Person. Also sozusagen zwei erste Personen, weißt du, wie ich meine?
Ja,
Das
also ich
Baby
bin
ist
jetzt nicht die
neu, du bist
erste
neu.
Person, es gibt auch noch die Ärzte, aber ich
Ja,
bin die
aber
Person,
so
die
nah
über einen
dran ist.
langen Zeitraum daily an
Ja.
diesem Kind dran ist. Also
Ja,
wenn wir eine
ja.
Schicht haben von 8 Stunden, ich bin die ganzen 8 Stunden am Kind, also am
Ja,
Kind
genau.
dran. Die Ärzte haben natürlich noch andere Kinder, dann sitzen die mal in ihrem Arztzimmer, die kommen ja nicht alle 5 Minuten in das Zimmer rein. Ja, es ist schon verrückt. Und für die ist halt so das erste Mal. Ich finde es auch so niedlich eigentlich, wenn die Väter so 1,90 Typen tätowiert, Vollbart, so die härtesten Typen, wo du denkst, das ist ein harter Kerl. Und da auf einmal mit so einem Kind auf der Brust liegt, was vielleicht so, ja, 600 Gramm wiegt oder was, oder 1000 Gramm, ne? Und du denkst dir so, ja. Denn das ist schon, ach, dann kannst du dir das irgendwie auch zeigen, wie das so alles geht und dich mit irgendwie mitfreuen und ja, das ist schon ganz cool.
Ja, schöner Beruf. Und wie
Ja.
gesagt, auch sehr, ja, emotional. Man kann das, glaube ich, gar nicht abstellen. Also, dass da wirklich Distanz zu bewahren, das stelle ich mir hart vor. Leider haben wir jetzt hier gerade ein Kaninchen in unserem Podcast-Studio,
Ein tierisches Problem. Kannst du ja rausschneiden.
das gerade trinkt. Ich hoffe, man hört es nicht. Es ist warm, hier wird sich ein Schluck gegönnt. Nochmal zusammenfassend, was würdest du feststellen, wie wichtig ist Mindset für Kinderkrankenschwestern?
Wichtig. Also, wenn ich ein schlechtes Mindset habe, gebe ich das ja weiter. Nicht nur ans Team, auch an die Eltern, gerade auch Kinder, wenn ich. Gerade auch Babys, die fühlen ja, wie du dich fühlst. Und ich finde, hast du ein schlechtes Mindset, strahlst du es natürlich auch irgendwie nach außen hin aus.
Voll.
Auch wenn es still ist, aber du strahlst es aus. Und gerade wenn das Kind weint und du das beruhigen möchtest und dann da stehst, aber selber übelst abfuck bist, bringt nichts. So, und du musst dann schon dein Mindset positiv polen, sag ich mal,
ja,
damit das alles funktioniert. Und halt auch, wie gesagt, mit dem Team. So, und ich finde, der Job ist eh schon so super negativ geprägt, weil immer wenn ein Frühchen kommt, ist erstmal per se was Schlechtes. Auch wenn das am Ende gut, ja, stabil ist. Aber es ist ja schon mal irgendwie doof. Und da das, wie gesagt, schon so negativ ist, ist es auch, finde ich, essentiell, ein positives Inneres zu haben.
Ja.
So, und das merke ich auch einfach im Umgang natürlich auch mit dem Team, dass viele dann auch irgendwie ein bisschen meckern, was ich auch absolut verstehen kann. Aber wenn ich die Dinge eh nicht innerhalb von 5 Minuten ändern kann, dann brauche ich auch nicht drüber meckern.
Ja.
Und das hat sich jetzt so eingependelt. Also ich war früher auch super negativ und da habe ich auch gemerkt, dass meine Psyche ja schon sehr darunter leidet, wenn man so negativ ist. Wenn du halt Negativität ausstrahlst, dann ziehst du die auch an.
Ja.
Ist mir dann auch bewusst geworden. Und deswegen habe ich auch aufgehört, mich über so viel unnötigen Scheiß auch einfach aufzuregen. Also es bringt mir nichts.
Ja.
So, und wenn man eine Übergabe kriegt und dann irgendwie Kommentar zu was auch immer fällt, was negativ ist, gehe ich ja auch mit einer, ja, so einer gedeckten, negativen Erwartungshaltung an diesen Patienten oder an diese Eltern ran. Und das ist ja auch schon völlig falsch.
Ja.
Also ich will mich ja nicht beeinflussen lassen von dem Gedanken anderer. Und deswegen, nee.
Ja, eigentlich ist wirklich gerade so Kinderkrankenschwester, die Herausforderung, alles, was wir gerade besprochen haben, wirklich für mich gerade so repräsentativ für Mindset, Grenzen waren, gute Energie, dass man andere oder schlechte Dinge anzieht, wenn man es ausstrahlt. Ja. Und das ist ja wirklich jetzt in deinem Job super, super wichtig. Also es ist wirklich faszinierend. Ja, das war mir wirklich nicht so bewusst. Das ist wirklich krass.
Es spielt halt alles so zusammen.
Ja.
Das merkt man dann eben. Es ist so ein Kreislauf.
Ja.
Ein Mindset.
Krass.
Ja.
Letzte Worte. Was würdest du anderen raten oder deinem jüngeren Ich, die mit diesem Job mit Kinderkrankenschwester anfangen wollen?
Erstmal würde ich mich generell, wenn ich so eine Pflegeausbildung machen will, jetzt ist es eben ein bisschen schwierig, weil das ja diese generalistische Ausbildung ist.
Mhm.
Motivation finden, das zu machen. Nein, aber ich würde mich auf jeden Fall informieren, schon vorher, ich glaube generell, bevor man irgendwie eine Ausbildung macht, wo kann ich nach dieser Ausbildung hin? Was gibt es für Bereiche? Ich wusste zum Beispiel vor meiner Ausbildung gar nicht, dass es überhaupt diesen Neo-Intensiv, also Frühgeborene-Intensiv-Bereich gibt, so richtig. Und jetzt könnte ich mir nichts anderes mehr vorstellen. Also ich glaube, wenn es diesen Bereich gar nicht geben würde, dann würde ich auch nicht mehr so wirklich im Krankenhaus sein. Deswegen informiert euch da sehr gut. Und auch wenn Pflege eher so einen kleinen negativen
Beigeschmack
hat. Und viele sagen, ja, Pflege ist zum Hintern abwischen. Nee. Also ja, aber der Hintern kann auch sehr klein und im Winter sein. Also, ne? Das ist halt, das spielt halt so viel mit herbei. Oder mach ein Praktikum, hospitier einfach mal. Irgendwie so, gerade in diesem Bereich. Scheiß auf die anderen. Nein, also ich finde halt diesen Bereich, also ich wünschte gerade alle, die sagen, oh, Pflegeausbildung, ich habe nur noch ein Jahr, ich kann nicht mehr, ich will hier raus. Guckt euch mal neointensiv an. Nicht jeder kann mit Kindern, bei Gott nicht. Ich kann auch nicht mit Erwachsenen oder mit Älteren.
Ach, finde ich schon.
Aber guckt euch diesen Bereich an, gerade intensiv. Ich finde, intensiv ist zur normalen, peripheren Pflege was ganz, ganz anderes. Du hast einen ganz anderen Personalschlüssel, hast in der Regel weniger Patienten. Klar sind die aufwendiger und auch emotional ziehen die schon runter. Aber es ist was ganz anderes. Du kannst es gar nicht miteinander vergleichen, finde ich. Vielleicht hat man so ein bisschen mehr die Motivation, dass man sich denkt, geil,
cool,
ich will in die Intensivpflege. Und dann vielleicht bist du auch happy dann so, wie du bist. Du hast deine Ausbildung gemacht und du bist fein. Aber ich finde es immer cool, bildet euch weiter. Also es gibt ja auch in der Pflege, klar kannst du Stationsleitung werden, aber ja, wollen halt auch nicht alle. Sondern du kannst ja Praxisanleiter machen. Du kannst eine Fachweiterbildung machen.
Beginnst du jetzt auch bald?
Ja, hör bloß auf.
Aber cool.
Ja, also sich halt wirklich diesen Bereich ja richtig angucken. Und was ich auch sagen will, wenn man halt diesen Schritt gegangen ist und in der Pflege hockt und sich dann doch irgendwie denkt, oh, das ist gar nicht meins, ich fühle das gar nicht, es nervt mich von oben bis unten, sich auch einzugestehen, dass es einfach nicht ist.
Mhm.
So, du arbeitest halt mit Menschen, du arbeitest in einem Team. Und dann hör lieber auf, andere Leute runterzuziehen und geh einfach aus deiner Komfortzone raus und geh einen anderen Schritt. Wenn es das nicht ist,
ja,
verschwende keine Zeit,
ja,
tu allen den Gefallen, vor allem dir, und such dir was Neues.
Ja.
Geh irgendwie in eine Arztpraxis, whatever, keine Ahnung, kannst dich auch anders weiterbilden. Aber ja, und es ist ja auch nicht schlimm, sich das einzugestehen. Cool. Und man ist auch nicht emotional schwach, wenn man jetzt irgendwie denkt, boah, ich kann mit sowas gar nicht umgehen. Ja. So, sondern es zeigt ja einfach nur von richtig großer Stärke zu sagen, hey, ich kann damit nicht umgehen und ich gehe jetzt einen Schritt und suche mir was anderes.
Ja.
So, und das würde ich einfach Leuten raten.
Sehr schön, wirklich ja, sehr motivierende Worte. Auch nochmal hier gut aufs Mindset eingegangen.
Danke, danke.
Vielen, vielen Dank für diese Folge. Es war wirklich sehr lehrreich. Auch ich habe nochmal, obwohl ich auch deine Schwester bin und das ja schon kenne, vieles mitgenommen und einfach, dass wir ja jetzt nochmal für diesen Job sensibilisiert haben, wie wichtig das ist, wie essentiell für uns alle, weil jeder hat irgendwie eine Schwester, die ein Baby bekommt, eine Cousine oder sonst was, bekommt selber Kinder. Also wir haben alle Berührungspunkte mit diesem Job und sehr schön, dass du uns da diese Einblicke gewährt hast. Vielen, vielen Dank.
Danke, dass ich gefragt worden bin.
Gerne. Und für die anderen, wir hören uns in der nächsten Folge.